Da war mein Püppchen steht neben.
Den Einhornstifter.
Ja.
Nee, oben. Ach,
ist da ein Puschel dran?
Entweder der, ich weiß nicht, ob der geht, aber oben, da ist rechts das Einhorn.
Einhorn ist super.
Neben dem Schaf.
Hallo und herzlich willkommen bei Super, dem Filmpodcast. Wir suchen gerade noch einen Stift für mich und dann geht's gleich los. Wir sprechen heute über einen Film, wo es um Einhornstifte geht. Das ist ein Einhorn, der hat einen
Wieso habe ich eigentlich
Stift
zwei Einhornstifte?
Du hast, und der ist richtig übel dreckig hier. Sehr egal.
Riecht der auch lecker?
Muss man mal ab. Oh, guck mal, der ist richtig auf. Fass ihn mal an. Das
beide
ist
so.
Oh, okay, ja. Danke für den Stift. Jetzt geht's los.
Super, der Filmpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Super, dem Filmpodcast, wo wir über Filme sprechen, die schon längst aus dem Kino raus sind, die man vielleicht noch irgendwo gestreamt oder in einer alten DVD-Sammlung finden kann. Ja, heute haben wir wieder einen ganz tollen Film, aber dazu gleich mehr. Mit mir heute hier ist Anja.
Hallo.
Und Tom, der Podcaster.
Niemand hat die Absicht, Corona zu verteilen.
Mein Name ist Joe und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute, wir sitzen hier bei Tom und Anja am Küchentisch. Unser Aufnahmegerät, also mein Telefon, liegt ganz stilecht auf einem Geschirrhandtuch.
Ich finde, das ist eine schöne Tradition bei uns geworden.
Ich finde auch. Du wolltest gerade nicht, dass ich mein Telefon aufs Stativ klemme.
Stative.
Ja, Geschirrhandtuch ist schon viel, viel cooler. Und ich muss sagen, also ich muss ein Geständnis machen, ich hab Corona eingeschleppt hier in die Wohnung. Deswegen mache ich jetzt das Corona mal auf. Ja, Prost, würde ich sagen.
Zum Wohl.
Ich hoffe, bei einer Inzidenz von 1500 kann man das auch mal machen.
Ne? Ja, bei uns in Friedrichshain 1700. Ne?
Mhm. Und damit führt ihr den Platz an. Ihr seid die Besten, wenn man das mal so deutlich sagen darf.
Deutschlandweit Nummer 1. Natürlich findet hier alles ganz Corona-konform statt. Und wir reden heute, also wir trinken Corona, nur um wem das jetzt noch nicht klar geworden ist. Und wir reden heute, oder wir versetzen uns zurück in die Zeit aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit, wo Dosenbier noch Alltag war.
Noch keinen Pfand gekostet hat.
Noch keinen Pfand und wo das einfach Standard war. Deswegen trinken wir heute Dosenbier, Corona.
Und essen Erdnussflips.
Was waren die 90er für dich, Anja? Was sind so typische 90er-Jahre-Sachen?
Ich hab Musikvideos nachgespielt.
Welche?
Kelly Family und DJ Bobo.
Geil. Welches DJ Bobo hatte die besten Musikvideos. Welches war dein Lieblings-DJ Bobo Musikvideo?
Na, There's a Party, das auf dem Boot. Und dann gab es in der Bravo, gab es früher immer solche Videoclip-Dance-Tutorials, wo die dann mit Fußstapfen das aufgezeichnet haben und dann konnte man es nachtanzen und das fand ich mega cool.
Mega cool, mega cool. Weißt du, was ich damals gemacht habe? Wir hatten ja nur so eine Zimmerantenne fürs Fernsehen. Das heißt, wir haben immer nur so ARD, ZDF, Dritte und ich glaube Vox bekommen. Das heißt, ich konnte nur so Chips und Diagnose Mord gucken. Das waren so meine Privatfernseherfahrungen. Und ich habe dann von meiner Oma, die hatte Kabelfernsehen, von der haben wir uns videokassettenweise einfach MTV und Viva aufnehmen lassen. Dann hat die, wenn die uns besucht hat, uns die Videokassetten mitgebracht und dann haben wir einfach aus der Konserve Musikvideos und so Viva Live und so ein Zeugs geguckt.
Ja, das ist ziemlich
das
cool.
Das war super, ja. Und, das war Musikfernsehen, ist so 90er, mega geil. Was war noch so? Was sind so eure, Tom, was war deine 90er-Jahre-Erfahrung?
Ich weiß es gar nicht. Vielleicht die Anime-Serien, so Sailor Moon, Mida, Superstar.
Ja, voll ja, super RTL, das volle Programm.
Ja. Die waren erstaunlich feministisch, wenn man das mal so im Rückblick betrachtet. Also gerade so Mida, Superstar, Lady Oscar, also für 80er, das waren ja 80er-Jahre-Fernsehserien eigentlich, ne?
Die, eigentlich schon, ne?
Und es ging dann irgendwie um Frauen, die eigentlich ziemlich selbstbewusst sind und ihre Weg sozusagen gehen, ne? Also irgendwie so.
Aber gleichzeitig sehr, sehr kurze Röcke getragen haben dabei.
Nee, Mila hatte immer einen Schlüpfer. Und ja, Sailor Moon war jetzt vielleicht nicht so feministisch, aber
Es war das RTL 2 Nachmittagsprogramm. Das habe ich auch immer nach der Schule geguckt.
Ja.
Das war super.
Und dabei Cornflakes gefressen.
Und es gab sehr viel schlechte Musik. Das waren auch die 90er.
Eurodance. Erotic. Fand ich mega cool damals. Alles noch auf CD, da hat man noch Maxis gekauft. Dass Bravo man in den Mediamarkt hat Maxis gekauft. Bravo-Hits. Grandios, ja. Ich habe ganz lange immer eine Bravo-Hits-CD in meinem CD-Player gehabt und der CD-Player stand an meinem Bett am Kopfende. Und wenn ich aus Versehen so auf die Play-Taste gedrückt habe, wurde ich geweckt morgens mit I Swear von, wie hieß die Band eigentlich? I Swear, nicht Boyzone, sondern
Boys to Men.
Ja, kann sein. Nee. Egal, wie auch immer die Band heißt. Wenn ihr es wisst, dann sagt uns Bescheid. Wir wissen noch nicht wie. Haben wir eigentlich sowas wie ein Instagram, Twitter, TikTok?
Sollten wir das mal machen?
Eigentlich schon, oder?
Sollten wir uns in diese Höhle des Löwen wagen?
Ich fand das cool. Ich fand das cool. Bisher, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so eine riesen Community. Alle drei Leute, die uns hören, können uns das wahrscheinlich auch persönlich sagen. Ja. Ich habe vorhin in die Analytics geguckt. Wir haben 100 Listens im letzten Monat gehabt. Also 100.
Oh, das Leute ist aber gar nicht so schlecht.
Das ist ziemlich gut. Also wenn ihr zu diesen exklusiven 100 gehört, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Für euch machen wir das hier in sehr unregelmäßigen Abständen leider.
Ja, wir müssen mal sagen, wir wollten diese Folge, diesen Film eigentlich schon vor 8 Wochen besprechen.
Auf jeden Fall. Und
also da hatten wir uns darauf geeinigt und dann habe ich dich, Johannes, gefragt, machen wir denn vor Weihnachten noch die Folge? Und hast du gesagt, ja klar. Und 3 Tage später bist du in Urlaub gefahren.
Ja, sorry.
Fand ich ein bisschen strange.
My bad.
Das stimmt. So. Damals wäre der Film auch noch aktueller gewesen, muss man auch mal sagen.
Das Thema drumherum wäre noch einen kleinen Ticken aktueller gewesen.
Das stimmt. Ihr habt schon rausgehört, wir reden heute über die 90er Jahre, also über einen Film aus dem Jahre 1995 und natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der 90er Jahre. Wo haben wir uns informiert in den 90ern, als es noch kein Instagram, noch kein TikTok gab über neue Trends, neue Sachen?
Natürlich in der Bravo.
Die Bravo. Sag mal, Anja, bist du schon auf Corona getestet worden heute?
Ja, ich habe mich getestet, bevor wir uns getroffen haben.
Bist du ganz sicher, dass der Test auch zuverlässig war?
Der Tester hat das ganz gut gemacht. Der hat nicht nur so hier vorne in der Nase rumgerührt.
Also ich will trotzdem lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich habe dir nämlich einen Corona-Test mitgebracht.
Oh ja,
cool. Und zwar, weil wir in den 90er Jahren sind, einen Corona-Test aus der Bravo! Ihr kennt das noch, die Psychotests aus der Bravo. Eine Reihe Fragen mit 3 Antwortmöglichkeiten. Und ich habe hier tatsächlich in einer Bravo aus dem Jahr 1995 einen Corona-Test gefunden. Bist du bereit?
Was?
Ja, ich denke mir das nicht aus. Ich habe das so gefunden. Pass auf, ich stelle dir die Fragen. Es sind ein paar Fragen. Erste Frage. Deine beste Freundin und du gehen shoppen. Was kaufst du ein? A. Eine schicke Maske mit Strasssteinchen. B. Dieser super leckere Hustensaft aus der Apotheke. Oder C. Eine Live-Videokassette der Backstreet Boys.
Backstreet Boys.
C. Okay, ja. Super. Dann zweite Frage. Welcher Star hängt als Poster über deinem Bett?
Hm.
Ist es A. Adele, B. Jan-Josef Liefers oder C. Karl Lauterbach?
Klarer Karl Fall.
Lauterbach. Karl Lauterbach.
Eigentlich ist es D, der Podcaster.
Das stimmt. Wende liegt immer
mehr. Okay, dritte und letzte Frage. Der süße Boy, auf den du schon länger ein Auge geworfen hast, kommt zu dir rüber.
Der Podcaster.
Was denkst du? A. Mir wird heiß und kalt und es schwindelig und mein Hals kratzt. B. Hoffentlich findet er mich cool. Oder C. Ich weiche 1,5 Meter zurück.
A.
Mir wird heiß und kalt und es schwindelig und mein Hals kratzt. Okay, dann schauen wir mal auf die Auswertung. 1. Du hast bestanden. In Sachen Covid macht dir so schnell keiner was vor. Negativ zu sein ist keine Schande. Ich würde sagen, sehr zuverlässiger Test. So hätte das damals ausgesehen. Okay, es ist kein echter Test. Ich gebe es zu, aber es wäre lustig.
Was nicht?
Oder?
Wäre ganz lustig
gewesen. Ja,
ich dachte, das wäre original.
Wäre ganz lustig gewesen, auf jeden Fall.
Mich hast du überzeugt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, aber was treibt uns heute zusammen? Was ist die Motivation, über den Film zu sprechen?
Genau, also wir haben uns ja schon vor einiger Zeit diesen Film überlegt, der damals aus einem aktuellen Ereignis ist diese Idee entsprungen. Und wir besprechen heute einen Film, der ein wirklich maßgeblicher Film auf jeden Fall für die 90er war und der vor allem aber auch den Durchbruch für einen Schauspieler bedeutet hat, den wir beide sehr gerne mögen.
Auf jeden Fall.
Und der Schauspieler, das war dieses aktuelle Ereignis, von dem ich gerade spreche, ist nämlich der aktuelle Sexiest Man Alive.
Wuhu!
Und wir müssen mal sagen, auch völlig verdient.
Auf jeden Fall, schon längst überfällig.
Schon längst überfällig, vor allem, weil er seit 25 Jahren nicht altert. Die Rede ist natürlich von Paul Rudd und der Film heißt Clueless.
Also, in Ordnung. Nehmen wir doch mal zum Beispiel die Haitianer, die nach Amerika kommen wollen. Viele haben etwas dagegen, weil sie der Meinung sind, wir sind darauf nicht vorbereitet. Das erinnert mich ein bisschen an die Gartenparty, als mein Vater Geburtstag hatte. Aber es kamen natürlich welche, die nicht geantwortet hatten und so steckte ich total in der Klemme. Ich rannte wie eine Furie in die Küche, reorganisierte das gesamte Essen und sorgte für weitere Sitzplätze. Aber am Ende war es so, je mehr kam, desto lustiger war es. Es ist doch so, wenn die Regierung einfach in die Küche gehen würde und es mit Reorganisation versucht, könnten wir eine irre Party mit den Haitianern feiern.
Wow, ihr redet wie Erwachsene, das klingt so gebildet.
Oh, weißt du, das ist ja eine richtig gute Schule.
Mr. Hall war ziemlich streng.
Ich habe eine 3 minus gekriegt.
Ich habe eine 3 gekriegt, das wird meinen guten Durchschnitt verschlechtern.
Hallo, da war ein Stoppschild.
Hey, ich hab doch alles unter Kontrolle. Bist du schon mal mit Plateausohlen ein Auto gefahren?
Oh, sollte ich vielleicht eine Nachricht...
Was heißt eigentlich Clueless?
Clueless? Anja, willst du es beantworten?
Und wenn ja, wer ist da Clueless?
Clueless ist auf jeden Fall die Hauptdarstellerin. Das ist in der deutschen Übersetzung, kommt es leider nicht so raus, weil sie sagt im Original wirklich die Worte I was so clueless oder sowas, sagt
das
sie,
stimmt,
glaube ich.
Ja.
Und es bedeutet ahnungslos.
As if.
Und ja, sie ist ja wirklich über einen großen Zeitraum des Films wirklich komplett ahnungslos. Aber Johannes, darüber erzählst du uns mehr.
Ich gebe euch jetzt die Zusammenfassung. In dem Film Clueless, ich glaube im Deutschen sogar noch mit dem Zusatztitel Was sonst?
Ja.
Clueless,
warum
was
auch
sonst?
Immer.
Das ist so, deutsche Zusatztitel oder deutsche Untertitel sind einfach nur mal für den Arsch. Wir sind happy, dass der Film seinen englischen Titel noch beibehalten hat in der deutschen Synchro und nicht sowas heißt wie blonde Highschool-Schülerin, was auch immer, oder völlig ahnungslos, genau. In dem Film geht es um die beliebte Highschool-Schülerin Cher wird sie ausgesprochen, ne? Ich hab's vergessen.
Sonny und Cher.
Ja, das wird sogar aber bei Sonny und Cher wird Cher doch mit, so wie der Stuhl ausgesprochen.
Wie Cher?
Ne? Wie Cher.
Ich glaube nicht.
Nein.
Ich glaube, das ist so,
okay,
weil Chicago heißt ja auch Chicago, nicht Chicago.
Okay, darüber können wir uns gleich fragen. Ich sag immer Cher. Egal. Also, die beliebte Schülerin Cher lebt mit ihrem Vater Melvin, einem reichen Anwalt, zusammen. Natürlich in Beverly Hills 1995. Die Mutter ist tot, ist leider auch das bezeichnend für die damalige Zeit, kurz nach der Geburt von Cher bei einer Schönheitsoperation.
Fettabsaugung.
Fettabsaugung. Sorry, dass meine Stimme gerade ein bisschen so klingt, als würde ich lachen. Das ist Trauern. Und eines Tages zieht ihr ehemaliger Stiefbruder Josh mit in die Wohnung ein. Und für Cher entstehen da ganz viele Konflikte. Sie versteht sich am Anfang nicht so richtig gut mit dem. Die haben so ein bisschen, ja, Heckmeck. Und es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen und Sticheleien. Und er ist so ein bisschen langweilig und sie ist total aufregend. Sie hat natürlich auch coole Freunde und...
sie ist eine verwöhnte kleine Bratze.
Ja, das kann
sagen
man...
Sagen wir es mal so.
Das ist jetzt sehr wertend, Anja.
Sie ist eine verwöhnte kleine Bratze.
Und sie ist clueless. Aber
ja,
im Laufe des Films entwickelt sie sich natürlich ein bisschen so. Und ich meine, das Ende verraten wir euch natürlich nicht. Wir wollen ja, dass ihr den Film schaut. Auf jeden Fall grandioser Film. Highschool-Comedy... at its best, vielleicht sogar mit einer der Prototypen für alle Teen-Highschool-Comedies, die da in den folgenden Jahren noch so gekommen sind. Also wenn ihr dachtet, American Pie wäre irgendwie der erste Film gewesen. Nein, ganz im Gegenteil, Clueless ist da fünf Jahre eher, vier Jahre,
drei.
Aus 99.
Ne?
Ja. Also ein paar Jahre eher von der beeindruckenden Regisseurin Amy Heckerling, bekannt aus Filmen oder bekannt für Filme wie Fast Times at Richmond High. Wie heißt der auf Deutsch eigentlich?
Ich glaube, der heißt Ich glaube, ich stehe im Wald.
Warum auch immer.
Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht wechsle ich das auch gerade. Das ist auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ob der in Deutschland so wahnsinnig erfolgreich war. Das ist auf jeden Fall eine der amerikanischen Teenie-Komödien, 82, glaube ich, ne?
Mit Sean Penn, Jennifer Jason Leigh. Du meinst gerade, sie hat Sean Penn entdeckt?
Naja, das war seine erste große Filmrolle.
Krass.
Also ich habe gelesen, dass Amy Heckerling hat ihn gesehen beim Casting und meinte, so jemanden so intensiv hat sie noch nie gesehen, was man, wenn man Sean Penn kennt, jetzt
so 100% unterschreiben kann, ja.
Auf jeden Fall.
Andere Filme, die sie gemacht hat, Night at the Roxbury, einer meiner Lieblingsfilme von Amy Heckerling tatsächlich. Loser mit Jason Biggs. Biggs, danke. Und natürlich, guck mal, wer da spricht, natürlich, großer 90er-Jahre-Film.
Was ich gar nicht wusste, dass das Baby bei Guck mal, wer da spricht, im Original von Bruce Willis gesprochen wird.
Das wusste ich tatsächlich.
Ich wusste das nicht. Fand ich ganz
lustig. Wer spricht das im Deutschen?
Thomas Gottschalk.
Ah, okay.
Das ist besser.
Warum nicht? Ja.
Bruce Willis, bin ich der Einzige, der findet, dass Bruce Willis im Original dumm klingt? Bisschen dumm?
Ja, ja schon, aber immer wenn ich Bruce Willis in einem Film höre, dann denke ich, okay, ich kriege keine 20% auf Tiernahrung.
Ja, das stimmt.
Irgendwie ist das hängen geblieben. Im Film spielen Alicia Silverstone in ihrer ersten großen Filmrolle, muss man sagen. Mhm. Also Alicia Silverstone war vorher eigentlich nur bekannt aus einem Musikvideo. Anja, aus welchem?
Aus Crying von Aerosmith.
Großartiges Video, ich habe es vorhin nochmal geschaut.
Mega Video und sie war Zucker da drin. Natürlich, sie war, glaube ich, der Schwarm von allen amerikanischen Jungs in der Zeit.
Ach, das ist mir aufgefallen, ist so ein Video, wo so die Mischung aus Live-Band oder die Band singt und Handlung so ganz eng miteinander verknüpft ist.
Auch typisches 90er-Jahre-Ding, ne?
Ja, voll, aber es gibt so ganz viele
Videos der Rocker in den 90ern.
Genau, und das sind, aber mir sind so ein paar andere Videos auch wieder über den Weg gelaufen, die genau dieser gleichen Struktur folgen. Auch hier, was habe ich neulich erst gesehen? Runaway Girl von Cuck Motherfucker, die genau das gleiche Ding eigentlich haben, also fast genau die gleiche Story erzählen in ihrem Video, nur halt 20 Jahre später. Ja, grandios. Und Amy Heckerling hat Alicia Silverstone in diesem Video gesehen und gesagt, genau das will ich. Das ist der Vibe, den ich für meine Hauptdarstellerin will. Dann Paul Rudd, wir haben es auch schon erwähnt gerade, als Sexiest Man Alive aktuell unterwegs. Damals auch seine erste richtige große Filmrolle.
Ja, sein erster Featurefilm überhaupt, glaube ich sogar. Und der absolute Durchbruch für ihn. Also danach ging es dann echt los. Und wie gesagt, er sieht immer noch genauso aus wie damals. Der Typ ist unfassbar.
Mhm, voll. Und genau, in Supporting-Rollen Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, allen bekannt aus Scrubs. Wie war sein Rollenname in Scrubs? Turk.
Ich habe Scrubs nicht gesehen.
Du hast Scrubs nicht gesehen.
Ich fand Scrubs nie lustig.
Du fandst Scrubs nicht lustig. Nee, okay, wir brechen an dieser Stelle die Aufnahme ab. Dankeschön, das war's mit Super dem Film Podcast. Danke, dass ihr alle mit dabei wart. Die Freundschaft ist beendet. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Tschüss.
Aber wir haben doch noch Corona. Bleib doch noch hier, Johannes.
Ah ja, okay. Na gut. Ja, also großartiger Cast von vielen damals unentdeckten Darstellern, die jetzt natürlich Weltstars sind. Was man auch noch dazu sagen muss, so Fun Fact, es sind zum Casting sehr, sehr viele mittlerweile Hollywood-Berühmtheiten angetanzt. Für die Rolle der Cher, also Alicia Silverstone, haben vorgesprochen unter anderem Reese Witherspoon. Sarah Michelle Gellar war eigentlich schon gesigned, konnte das nicht wahrnehmen, weil sie, ich glaube, All My Children oder so gedreht hat. Also irgendeine andere Serie hat sie gedreht, es gab Überschneidungen. Deswegen konnte sie nicht Cher sein. Und so ist Alicia Silverstone dann berühmt geworden.
Das war, glaube ich, die bessere Wahl auch, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Paul Rudd sollte eigentlich gespielt werden von?
Ben Affleck oder Zach Braff waren da im engeren Gespräch.
Dann wären Zach Braff und Donald Faison.
Das wäre ganz lustig gewesen.
Ne, das wäre cool gewesen. Ja. Also sie wären vor Scrubs schon das
Traumduo. Ja, aber sie wären auch nicht so coole Joshs gewesen.
Nee, das stimmt. Jeremy Renner
hätte Josh sein. Sie haben sich ja auch nie gesehen. Sie haben sich ja nie gesehen in dem Film. Oder?
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Wieder.
Das stimmt.
Also werden sie
nee, doch ganz am Ende. Bei der. Ganz am Ende. Ich sag ganz nicht, bei was.
Wir wollen auf jeden Fall nichts spoilern hier.
Bei der Massenschlägerei.
Ja, genau. Wo alle sterben.
Das wäre ein.
Ach, dann, wo die Aliens kommen, meinst du?
Ja.
Ah, genau. Ja.
Nee, die Echsenmenschen. Die Nazi-Echsenmenschen. Echsenmenschen,
Aliens, was auch immer. Großartige Szene auf jeden Fall. Guckt den Film. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo gibt es den Film zu sehen gerade eigentlich?
Bei Netflix.
Bei Netflix, natürlich. Ja.
Aber sag mal, Johannes, wollen wir nicht noch ein bisschen erzählen, worum es so geht in dem Film?
Unbedingt. Ich wollte noch kurz ein bisschen Name-Dropping machen. Ach so, ich wollte noch drei Leute, die vorgesprochen haben, aber es nicht in den Film geschafft haben. Lauryn Hill, die damals auch eine große Schauspielkarriere angestrebt hat, auch zwei Jahre vorher, glaube ich, Sister Act 2 gespielt hat. Owen Wilson, damals auch noch relativ unbekannt, und Zooey Deschanel, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar keine aktive Schauspielerin war, wenn ich mich nicht irre.
Das stimmt. Und Gwyneth Paltrow.
Also, ihr merkt, da war Gold am Start, und das natürlich vor allem dem Talent von Amy Heckerling zu verdanken, die, ich weiß nicht, ich würde das jetzt auch schon so ein bisschen mit erzählen, die natürlich ein Riesentalent hat dafür, diesen Highschool-Vibe aufzufangen, weil sie ganz einfach sich hingesetzt hat und Schüler an Highschools beobachtet hat. Also die hat damals einfach schon krass recherchiert und aufs echte Leben geschaut.
Ja, und sie hat vor allem auch da wirklich eine Gabe, auch so ein bisschen hinter diese Fassade zu blicken von diesen Rich Kids in dieser Highschool, die halt nicht nur irgendwie das Schöne sieht, sondern eben auch so ein bisschen so eine Melancholie ist dann so ein bisschen dahinter, und dieser Gedanke von dieser Coming-of-Age-Gedanke, das macht sie ganz toll. Und auch bei Fast Times at Richmond High gibt es ja auch so ein paar Szenen, die wirklich problematisch sind, und hat sie so eine ganz, ganz tolle Sensibilität mit solchen Themen und Gedanken von Teenagern umzugehen.
Voll. Und das macht eben auch diesen Film so interessant zu schauen und auch so echt anstellen, auch wenn es natürlich eine Komödie ist, Studio mit Budget. Das heißt, es wurden von Anfang an natürlich auch keine krassen Stars verpflichtet, sondern es hat einfach so alles irgendwie funktioniert und es hat sich dann so gefügt. Aber du wolltest natürlich auch nochmal auf die Substanz des Films eingehen und so ein bisschen tiefer einsteigen. Die Handlung kommt natürlich nicht von irgendwo her.
Die Handlung kommt nicht von irgendwo her. Die Handlung basiert nämlich auf dem Roman Emma von Jane Austen, der 1815 erschienen ist. Und es ist eine ganz, also basiert sehr, sehr lose, aber es gibt schon viele Figuren, die sich da ähneln. Also der Charakter von Cher basiert eben auf Emma, und Emma ist eben auch ein verzogenes, verwöhntes Rich Kid, in England natürlich sehr an den Standesgedanken verhaftet. Und
ja, und die Stände, die werden einfach durch Geld ausgetauscht.
Genau.
Ne? Also du bist halt rich und dann bist du halt was.
Genau. Und ja, hier ist es eben in Beverly Hills und nicht irgendwie in Adelskreisen auf dem Land in England, genau, im 19. Jahrhundert. Und ja, so gibt es eben noch mehrere Charaktere, die denen im Film sehr, sehr ähneln. Wie gesagt, es ist natürlich alles nicht so komplett umgesetzt, aber ich verliere gerade voll den Faden.
Du hattest zu viel Corona.
Ich hatte, glaube ich, zu viel Corona. Genau.
Aber ist deine Dose doch, ich kann mit meinen Röntgenblicken durchkommen, auch nicht mal halb leer.
Ja, aber ja, ganz kurz nochmal zu dem Buch. Also bei Emma von Jane Austen geht es darum, dass eben Emma, dieses Spoiled Rich Kid, mit ihrem Vater auch alleine lebt und sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, dass sie jetzt meint, Leute in ihrem Umfeld miteinander verkuppeln zu müssen. Das Gleiche passiert ja dann auch im Film. Ganz am Anfang geht es damit los, dass Cher, damit sie bessere Noten bekommt, will sie ihre beiden Lehrer miteinander verkuppeln, weil sie glaubt, die kriegen bessere Laune und sie kriegt dann dadurch bessere Noten. Der Plan geht auch tatsächlich auf, und das Gleiche funktioniert so eben auch bei Emma. Nur irgendwann geht es dann so ein bisschen in die Hose, als sie dann ein Mädchen kennenlernt. Im Buch heißt die Harriet Smith. Das ist so ein Mädchen aus dem Waisenhaus, die keine Eltern hat und deswegen weiß man auch nicht, wo die eigentlich herkommt und was sie für einen Stand hat. Und im Film ist es eben Ty, gespielt von Brittany Murphy,
Die großartige
die
Brittany
leider
Murphy.
viel zu früh verstorben ist.
Zu dem Zeitpunkt, also im Film spielt sie eine Jungfrau, die nicht Auto fahren kann, was sie zu dem Zeitpunkt beides, also beide Boxen wurden gecheckt. Sie war zu dem Zeitpunkt Jungfrau und sie konnte nicht Auto fahren. Sie hatte keinen Führerschein.
Was
Witziger
willst du denn
Fun Fact.
sagen? Beide Boxen wurden
Aber das
gecheckt?
war doch Cher, die Jungfrau war und nicht Auto fahren konnte und nicht Teil.
Nein, 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 aber Brittany Murphy hat beides quasi.
Ah, okay.
Ja. Also, das so viel weiß ich als Fun Fact, aber Cher konnte auch nicht Auto fahren und war auch
Cher war
mal.
doch die Jungfrau. Teilig.
Ja.
Ratloses Teil
Schweigen.
prahlt doch
Ja.
irgendwann damit.
Scheiße, ja, du hast recht.
Johannes,
Okay,
da hast du jetzt aber was
Moment. Ja,
durcheinander gebracht.
und wir verraten ja auch schon wieder Teile des Films, die wir eigentlich gar
Aber
nicht verraten
können wir
können.
noch mal ganz kurz auf Emma zurückgehen? Ich finde das sauspannend.
Ja.
Wie heißt die Rolle von Josh, aka Jude Law? Nee, aka, wie heißt das nochmal?
Mr.
Dingsbums Paul Rudd?
Knightley. Mr.
Mighty,
Knightley.
Mr. Knightley heißt er dann?
Josh ist quasi Mr. Knightley, der großartige, tolle Mr. Knightley, der quasi der, was heißt das, ist das Schwippschwager von Emma ist im Prinzip.
Schwibbschwager.
Und der einzige ist, der ihr intellektuell ebenbürtig ist und der sie aber auch kritisiert für ihre Oberflächlichkeit und für ihr Standesdenken und ja, genau. Und im Film ist es eben auch so, dass Paul Rudd, Josh ist halt der totale Idealist, der ist auf dem College und der will die Welt retten. Und Cher interessiert sich eigentlich nur für Mode und maximal noch ihre Freunde und Geld und Einkaufen und so. Und da passiert eben bei beiden dann aber ein Wachstumsprozess im Laufe des Filmes, ein bisschen mehr oder weniger. Und genau, das sind so die Hauptparallelen. Und ja, genau, wir verraten ja nicht, wie es ausgeht, aber
Emma
gib
wurde
mal was.
tatsächlich auch vor kurzem erst verfilmt.
Emma wurde schon sehr oft verfilmt. Ich habe nicht alle gesehen. Also es gibt eine Verfilmung in den 90ern mit Kate Beckinsale als Emma. Dann gibt es natürlich die bekannteste, ist glaube ich die mit Gwyneth Paltrow als Emma, weil Gwyneth Paltrow anscheinend irgendwie immer tolle englische historische Charaktere spielt, die sie überhaupt nicht gut spielen kann, weil sie so einen scheiß englischen Akzent hat. Das war ein Spielfilm und da wurde Mr. Knightley dargestellt von Jeremy Northam. Ich habe den damals irgendwie gemocht, aber mittlerweile kann ich halt Gwyneth nicht mehr sehen.
Anja liebt Gwyneth Paltrow.
Nee.
Was
Meine.
heißt auch die Kerze, die ihre Muschi riecht?
Nein. Meine Lieblingsverfilmung ist tatsächlich aus dem Jahr 2010. Das war eine vierteilige PBS-Verfilmung im UK-Fernsehen mit der tollen Romola Gary, die bekannt ist aus Atonement oder Dirty Dancing 2, Havana Nights.
Ja, großartig. Besprechen wir
Oder der
nächstes Mal.
großartigen britischen Serie The Hour, wo es um eine Nachrichtensendung geht. Und da wird Mr. Knightley nämlich dargestellt von Jeremy no nee, von Johnny Lee Miller. Und die beiden fand ich super gut zusammen. Ich fand es eine ganz tolle Serie und hat mir wirklich am besten gefallen. Die neueste Verfilmung aus dem letzten Jahr oder von vor 2 Jahren
Letztes Jahr.
finde ich ästhetisch sehr gut umgesetzt und auch der Nebencast ist sehr gut, aber ich finde die Hauptdarstellerin nicht gut, weil die ist komplett unsympathisch. Also die captured überhaupt null von dem
Wer ist die
Charme. Die
Hauptdarstellerin?
heißt Anya Taylor-Joy, die man auch zum Beispiel aus Das Damengambit kennt oder Peaky Blinders. Genau, hat mich, also habe ich ausgemacht, weil ich die unerträglich fand. Aber der Nebencast war super. Da war Bill Nighy, hat den Vater gespielt. Wer war Mr. Knightley? Kannte ich nicht, aber den fand ich gut. Und genau. Und
Auch zu sehen auf Netflix, wenn das interessiert. Prime? Ich dachte, es
Prime.
wäre auch eine Netflix.
Nee, ich glaube, das ist auf Prime Video.
Ah, okay.
Genau. Gibt's alle irgendwo.
Ja.
Genau, wie gesagt, mein Favorit, die 2010er Serie.
Also wenn ihr euch für tatsächlich die Substanz und den Hintergrund hinter Clueless interessiert, Emma, die, ja, oder dass das Original von Jane Austen verfilmt, quasi alle 5 Jahre so gefühlt, kann man sich aussuchen, wen man gerne mag als Hauptdarstellerin.
Genau, Amy Heckerling hat auch in einem Interview gesagt, dass sie Emma im College gelesen hat und aber unbewusst so ein bisschen so eine Adaption davon geschrieben hat. Also sie ist das erst später bewusst geworden, dass es eigentlich um Emma geht. Sie wollte eigentlich so ein high-spirited, super nettes California Girl haben.
Mhm.
Und irgendwie ist dann so eine Emma-Story draus geworden.
Mhm.
Genau. Und ja, wir können ja vielleicht noch sagen, es geht so ein bisschen darum, dass Emma, dass das Cher dann auch ihren Weg findet und sich zwischendurch in andere Typen verliebt oder Typen sich in sie verlieben. Und es sind aber die Falschen und sie versucht zu verkuppeln und es geht aber auch alles ein bisschen schief. Und
warte mal, ist das nicht die Handlung von Legally Blonde? Ich gucke gerade auf meinen Einhornstift hier.
Nein.
Okay.
Vielleicht schon Johannes.
Kleines ja. Bisschen, aber...
Ja. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ich möchte mich nicht zwischen euch stellen.
Aber, bei Legally Blonde ging es nicht ums Verkuppeln.
Doch, na klar, sie verkuppelt Jennifer Coolidge.
Ja, gut.
Stimmt, nee, es geht nicht um Verkuppeln. Ich, ehrlich gesagt, ich habe dir nicht zugehört, aber ist egal. Nee. Ich stimme Anja zu, weil ich neben ihr schlafen muss. Aber man kann auch Emma lesen übrigens, ne? Möchte ich nur mal sagen, um intellektueller zu klingen, als ich es bin.
Ja. Das stimmt, kann man auch machen. Ist der letzte Roman, der zu Jane Austens Lebzeiten erschienen ist, tatsächlich.
Ah, das wusste ich auch noch nicht. Interessant.
Ja. Hast du das jetzt gut erzählt?
Das hast du sehr gut
erzählt. Ich habe das Gefühl, ich habe total viel hin und her gesprungen und Sachen ausgelassen.
Nee, gar nicht. Ich find es mega spannend, weil es natürlich auch Clueless hat damals eine Welle an Filmen losgetreten, die eben klassischen Stoff, also klassische englische Literatur als Teenie-Komödie oder Teenie-Drama neu interpretiert haben. Also ganz bekannt auch Sachen wie
American Pie.
American Pie tatsächlich ist, glaube ich, eine der wenigen Ausnahmen. Julia Stiles in
10 Dinge, die ich an dir hasse.
Genau, große Shakespeare-Stücke. Ja. Was hatten wir noch? Ich habe gerade es gab natürlich dann auch die entsprechenden Kostümfilme, Reese Witherspoon in The Importance of Being Earnest.
Die anderen, ganz viele jedenfalls.
Ganz, ganz viele und auch teilweise ganz tolle.
Ja, Stolz und Vorteil wurde dann ja auch irgendwann
Cruel noch mal. Intentions.
Auch ja, Reese natürlich, Witherspoon. Cruel Intentions.
Genau, wer war das? Das war...
Das war... fuck.
Also Les Liaisons Dangereux.
Ja, Gefährliche oder, Liebschaften.
Genau, und wer, genau. Nicht Charles Dickens, sondern... Ihr seht, wir sind sehr literaturfest.
Ich habe es neulich erst nochmal nachgelesen, weil wir auch schon mal über Eiskalte Engel gesprochen haben.
Wenn ihr jetzt gerade in eure Bluetooth-Box schreit, von wem das eigentlich ist, lasst uns das wissen. Schickt uns eine WhatsApp oder sagt es uns persönlich, wenn ihr uns morgen im Supermarkt trefft. Oder auf unserem neu gegründeten Twitter, Insta, TikTok. Was wäre denn
eigentlich
ein Kanal
für uns? TikTok machen, aber ich habe keinen TikTok gar nicht.
Ich habe gar keine Motivation für TikTok. Mir ist das viel zu schnell. So ein Insta fände ich eigentlich cool, weil wir könnten jetzt zum Beispiel hier den Einhornstift noch fotografieren und so. Das mag ich total gerne übrigens es gibt diesen Florida-Podcast Eulen vor die Säue mit Frank Thonmann, Thomas Martins und Frank oder wie der heißt. Und die haben halt auch ein Insta dazu und die machen dann immer so Begleitmaterial, also einfach so Fotos von was bei der Aufnahme passiert ist. Und das finde ich ganz charmant.
Ja.
Könnten wir vielleicht auch mal. Siehst du, der Tom, der Podcaster, holt jetzt schon seine Kamera und dokumentiert das hier für euch. Und was ist unser Insta-Kanal? Wir müssen kurz eine Aufnahme machen. Was ist unser Name, unser Handle? Super Podcast? Super Podcast. Also auf Instagram sucht nach Super Podcast, Super Film Podcast oder Super Podcast?
Oder der Podcaster.
Ja, der Podcaster finde ich auch gut. Wollen wir gucken, ob wir den...
Der Super Podcaster.
Vielleicht der Super Podcaster. Okay.
Nee, dann heißt es ja, dann bin ich ja verpflichtet. Das will ich.
Also eine der Sachen wird es und ihr findet das in der Beschreibung. Findet ihr dann auch den Instagram-Handle und da packen wir diese Begleitmaterialien dazu. Die Fotos hier von dem, was wir hier gerade produzieren. Was ich
beweg dich mal nicht so schnell.
Entschuldigung, es ist dunkel hier.
Ja.
Eure Aufnahmebeleuchtung lässt zu wünschen übrig, Tom.
Auf jeden Fall.
Ist gemütlich.
Ich nehme das als sehr, Kompliment. Es
ist sehr gemütlich, ich finde es gut. Aber was auch noch ein großer Streitpunkt zwischen uns ist, und das muss man so ein bisschen einführen, denn eigentlich sollte Clueless kein Film sein. Eigentlich sollte Clueless eine Fernsehserie sein. Und das Studio hat dann aber gesagt, ja, das ist zwar schön und gut, aber lass mal einen Film draus machen.
Das Drehbuch ist viel zu gut, da musst du einen Film draus machen.
Damals hat man das noch gesagt. Krass, heute würde es genau andersrum sein. Heute heißt es, ja, das ist schön, aber lass mal 10 Stunden draus machen und alle Stunde eine Werbepause machen. Und damals war es halt so, das wurde dann ein Film. Aber, weil der Film so wahnsinnig erfolgreich war, wurde das Ganze dann auch noch als Serie adaptiert.
Genau.
Lief von 1996 bis 99 drei Staffeln? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Aber eine großartige Serie. Ich kannte die Serie auch bevor es den Film gab. Die Serie spielt dann nicht mehr in der Highschool, sondern am College. Oder so in der Übergangszeit. Und,
die Serie spielt schon noch an der Highschool,
die,
oder?
Nee, es geht, ja, also, nee, die, Moment. Die begleitet ja die Akteure dann durch ihre Zeit und die gehen dann ans College. Also am Anfang ist es noch bisschen Highschool, aber dann wird es halt später College vor allem. Und was total beeindruckend ist, auch für eine Serie dieser Zeit, ist, dass ein Großteil des Casts auch noch mit am Start war.
Ja.
Also Stacey Dash, Donald Faison waren mit am Start. Die einzigen, die tatsächlich nicht mehr oder die dann von anderen Leuten gespielt worden sind, war die Hauptrolle der Cher, damals gespielt von Rachel Blanchard. Woher kennt man Rachel Blanchard eigentlich?
Ich glaube, die wurde auch wirklich nur gecastet, weil sie aussieht wie Alicia Silverstone. Die
sieht ja wirklich, wirklich ähnlich.
Ja.
Und also die spielt unfassbar viele Fernsehrollen also oder Serienrollen.
Ja, die taucht immer mal wieder irgendwo auf, ja.
Genau. Stimmt. Es gibt, glaube ich, auch nichts, wo man, außer in der großartigen Serie Clueless, wo sie wirklich heraussticht. Genau, und Paul Rudd wird gespielt von, ich habe es vergessen, das reichen wir nach. Auf jeden Fall auch von jemand anderem.
Gibt es den Charakter Josh noch in der Serie?
Den gibt es tatsächlich noch. Der spielt nicht mehr so eine krasse Rolle, weil natürlich die Love Interest dann so ein bisschen hin und her wechselt. Mhm. Aber den gibt es auch immer noch. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht mehr. Also ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, dass das sehr, sehr platt wurde alles und halt wirklich nur Teenie-Komödie-Serie war, irgendwie Leben an der Highschool. Und es ging dann mehr um diese Freundschaft zwischen Cher und Amber.
Mhm.
Daran kann ich mich sehr erinnern. Aber so dieses ein bisschen tiefer gehende Coming-of-Age-Ding, das war dann, glaube ich, nicht mehr in der Serie,
man muss auch sagen, dass sie die Charaktere für die Serie krass verändert haben.
Ja.
Also während im Film die Rolle der Cher natürlich noch so ein bisschen oberflächlich, ahnungslos, ein bisschen gemein und so auf sich selbst bedacht ist, ist die in der Serie, wird die dann auf einmal sehr sympathisch, sehr caring, kümmert sich um ihre Freunde und wird so zum Dreh- und Angelpunkt der Serie.
Du fandst sie gemein? Das war Josh.
David Lasher, auch
mal
bekannt aus Sabrina, total verhext. Ich erinnere mich ganz dunkel, der spielt, glaube ich, in den späteren Staffeln von Sabrina.
Aha, nee, mit. Den kann ich mir nicht erinnern.
Sieht sehr gut aus, also wir schauen uns hier, wir packen euch das auf unseren Instagram-Kanal, @der Superpodcaster, haben wir, glaube ich, hiermit als Nutzername festgelegt. Und ja, also ein sehr, sehr attraktiver junger Mann. Mach mal einen Screenshot einfach von der Google-Suche und dann packen wir das mit dazu. Ja, also auch eine großartige Serie fand ich damals. Du fandst die nicht so toll.
Doch, ich habe die auch geguckt, aber jetzt so rückblickend, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, du fandst die Serie besser als den Film, fand ich jetzt nicht, weil mir dann in der Serie, wie gesagt, das wurde für mich dann irgendwie, so wie ich es jetzt rückblickend erinnern kann, alles ein bisschen platter und eben, es war halt einfach nur so eine Teenie-Komödie und in dem Film ist schon irgendwie so ein bisschen mehr passiert. Also da ist ja schon auch eine Wandlung bei Cher passiert, die in der Serie, glaube ich, dann nicht mehr so war.
Anja, as if.
Das muss man wirklich auch sagen, dass also bei dem Film, da haben sehr viele Ausdrücke Einzug in den Sprachgebrauch in Amerika gehalten.
Voll.
Der also, war wirklich sehr... Ich warte immer noch auf den Klamottencomputer. Wo bleibt der? 2021.
Erläutere kurz, erzähl unseren Zuhörern, was ist der
Klamottencomputer? Cher hat einen Computer, wo alle ihre Klamotten drin sind und wo sie dann Outfits zusammen matchen kann. Und ich finde, das ist eine Sache, die man langsam mal gebrauchen könnte.
Ist das nicht die Funktion von Shein, dass du einfach nur neue Sachen bestellst und alle anderen wirfst du halt weg und dann kriegst du 3 Tage später deine...
Nee, die hat ja so ein...
Heißt das nicht wirklich Shein?
Nee, es heißt Shein. Wegen China und so. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nee, Cher hat in ihrem Ankleidezimmer hat die so ein, wie in der Reinigung, so ein Rundlaufding. Und dann guckt die im Computer nach, swipet da so ein bisschen rum, was sie gerne haben will und was... Dann sucht sie sich einen Rock aus und zu dem Rock passt dann die Jacke und dann spuckt das Rundlaufding die Sachen aus. Cher hat natürlich auch einen unermesslich großen Kleiderschrank. Aber,
Beverly Hills, Tochter des Anwalts.
Auf diesen Computer wartet die Welt, glaube ich, noch.
Ja. Also wenn ihr irgendwas mit Computern macht, wir wollen diesen Computer. Ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Du kannst ja so mit NFC... kannst du... Auch so die Sachen orten und so, ja.
Vielleicht, dass du die von allen Kaufplattformen rüber per Drag-and-Droppen kannst.
Ja, und wenn dir die deine das persönliche Oberteil App sozusagen fehlt, dann wird es nachbestellt auf Shein. Okay, herzlich willkommen bei Shein. Super, dem Startup-Podcast, wo wir die neuesten heißen Ideen für geniale Geschäftsideen kommunizieren. Ich finde es gut.
Ich habe eine Idee für eine Fernsehserie. Was ist denn, wenn man eine Fernsehserie über Beverly Hills macht? Die nennt man dann Beverly Hills 90210.
Wegen der Postleitzahl?
Ja.
Das ist genial. Schlecht. Und du folgst einfach Teenagern, die da wohnen.
Das könnte was werden.
Einfach Teenager. Ja. Und ich habe schon den perfekten...
Und dann hast du so eine Schönen Spaß. Und so einen Rebell und so eine Blonde und so eine Bitch.
Geil.
Und
am Ende sterben alle bei einem Busunglück.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja,
wir haben es
nicht gut.
Und Keanu Reeves kann den Bus nicht mehr retten.
Na, so viele grandiose Ideen.
Ja. Haben wir alles zu Clueless gesagt?
Nein, wir haben noch einen wichtigen, wahnsinnig coolen Fun Fact. Donald Faison, finde ich, ist eine großartige Rolle auch in dem Film. Und wusstest du, dass Donald Faison für den Film rasiert wurde? Also, dass seine Glatze, die dann später Donald Faisons Markenzeichen wurde, dass sie das für den Film gemacht haben, weil er zum Zeitpunkt halt schon ein bisschen älter war, ich glaube 25 oder so, und sein Haaransatz angefangen hat zurückzugehen. Dann haben sie gesagt, ja gut, du kannst jetzt kein Highschool-Schüler sein, aber wir schneiden dir einfach die Haare ab und dann gehst du als Highschool-Schüler durch. Und seitdem trägt Donald Faison halt seine Türk-Frisur und
Ja, Mensch. Habe ich nicht gewusst.
Ne?
Ja.
Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir alles zum Film gesagt. Guckt euch Clueless an. Sehr, 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 sehr schöner, sehr gut gealterter Film. Und
ihr habt noch überhaupt nichts über diesen Film gesagt.
Ja, ich finde auch.
Ihr habt nur irgendwas drumherum erzählt.
Irgendwas.
Aber ihr müsst doch sagen über die Szenen, was ihr scheiße fandet oder toll fandet. Ihr müsst doch mal in den Film gehen und in darin kramen und dann mal analysieren, ob der Vortrag von Cher über diese scheiß Gartenparty und die Immigration der USA vergleichbar ist und intelligent war oder absolut Bullshit war und ihre ganze Blödheit und Arroganz zutage gefördert hat oder eine versteckte, liebenswürdige Intelligenz beherbergt hat, die nur sanft aus einer Knospe rausgesprossen ist, durch den öden Boden herausgebrochen ist und sich dann entfaltet hat. Bitte sprecht doch mal darüber.
Ist ein Punkt.
Ich würde sagen, das liegt im Auge des Betrachters, ne?
Ja.
Tolle Antwort, vielen Dank. Herzlichen Tschüss.
Danke, Tom, der Podcaster, für diese Wertung.
Aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass wir irgendwie zu wenig darüber gesprochen haben bis jetzt. Also ich würde schon noch mal kurz über den Charakter Cher sprechen, was da alles so passiert. Also sie ist ja wirklich von Hause aus so eine verwöhnte Bratze, die mit ihrem Vater da in ihrer schicken Villa wohnt und ihre schicken, reichen Freunde auf der schicken, tollen Beverly Hills High School hat. Und dann kommt da, haben wir auch noch gar nicht richtig ausgeführt, Tai als irgendwie neue Schülerin an diese Schule. Und der nimmt sie sich ja so ein bisschen an und adoptiert die so ein bisschen und will die cool machen, weil das so ein Slacker-Mädchen eigentlich ist. Und die
Wurde verraten von ihr.
Die laut Cher nicht so richtig da reinpasst und die sie irgendwie zu was Besserem machen will. Und genau das Gleiche passiert ja auch bei Emma.
Mhm.
Mit diesem weisen Mädchen. Und mehr, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber...
Doch, verrate schon noch ein bisschen.
Ja, aber dieser Handlungsstrang hält ja ungefähr 8 Minuten an im Film und nach 8 Minuten sind ja alle wieder beste Freunde. Und
Findest du nicht, dass da ein bisschen mehr passiert?
Nö, gar nicht. Also ich finde auch, dass das handlungsmäßig diese Oberflächlichkeit, die so in Cher und der Rolle von Cher und ihren Freunden existiert, dass das natürlich auch so in der Story, dass das mitgetragen wird. Und ich finde viel, viel spannender den Subtext vom ganzen Film und wie quasi die Charaktere angelegt werden. Also auch eine Sache, die ich an Wes Anderson beispielsweise total schätze, dass Wes Anderson ja keine Geschichten erzählt, sondern einfach Charaktere beschreibt. Und die Reihenfolge, in denen er die Charaktere unveilt, also in denen er Charaktereigenschaften freigibt, bestimmt dann das Fortschreiten der Handlung. Und,
aber erzähl mir doch mal mehr über den Subtext dann.
Schwimmt er voll im Subtext mit. Ja.
Also mit Subtext meine ich in dem Fall einfach den gesamten Kontext, in dem die Akteure spielen und stattfinden und wie sie ihre Umgebung werten und wie sie mit sich und ihrer Umwelt umgehen auf eine ahnungslose, oberflächliche Art und Weise und damit sich selbst konfrontiert sehen am Ende des Tages. Verstehst du, was ich meine? Also wie sie quasi von ihrer eigenen Ahnungslosigkeit überholt werden und gleichzeitig aber, und das finde ich auch an Cher so charmant, das ist vielleicht auch ein kleines bisschen Teaser gerade, aber dass sie natürlich als Anwaltstochter extrem viel argumentiert, extrem viel diskutiert. Sie streitet mit ihren Lehrern über ihre Zensuren, hat sehr, sehr gute Argumente, hat eine sehr gute Strategie oder Struktur, wie sie mit Lehrern streitet und argumentiert. Und das Ganze ist natürlich, man kann jetzt sagen, das ist sehr amerikanisch, irgendwie auf eine Art und Weise. Und aber auch sehr bezeichnend für eben diese Generation und diesen Kontext von Menschen. Und diese Beobachtung alleine finde ich wahnsinnig spannend und finde ich viel, viel interessanter als die Story selber oder die Entwicklung mit Brittany Murphy, also mit Ty, die dann natürlich sie verrät und dann sind sie aber nach ein paar Minuten im Film wieder beste Freunde und alles ist gut und ich weiß nicht, zwischendurch wird Cher dann auch noch bedroht mit Waffengewalt und so. Also
ja,
ich glaube, wir verraten jetzt noch nicht zu viel, aber da passieren viele Dinge und vieles erscheint irgendwie sehr absurd, vor allem, weil es halt auch sehr fix hintereinander passiert. Aber das ist gar nicht so wahnsinnig relevant für, ob es den Film jetzt gut macht oder nicht. Also diese Handlung selber macht den Film jetzt nicht gut oder schlecht, sondern eher... wie Amy Heckerling in der Lage ist, ihre Charaktere zu beobachten und diese Beobachtung mit dem Zuschauer zu teilen.
Ja, sehe ich auch so. Also die Handlung ist semi, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde schon, dadurch, dass die Charaktere ja eben auch mit sich konfrontiert sind, also vor allem auch Cher, da passiert ja was. Also irgendwann, ich weiß noch, wir haben den Film zusammen geguckt, der Podcaster und ich, und am Ende, also irgendwann merkst du ja, so scheiße ist die gar nicht. Und am Anfang denkst du wirklich, das ist einfach nur so eine kleine Kackbratze, so eine Verwöhnte. Und da passiert schon was bei ihr. Und das, also diese Wandlung zu sehen, das fand ich einfach irgendwie...
Aber das ist ja
ich meine, das ist natürlich
eine klassische Heldenreise, ja, klassische Fallhöhe.
Auf jeden Fall. Und, ja. Und das stimmt.
Ich meine, das, was du jetzt beschreibst, wäre ja quasi die Handlung von Idiocracy. So, jemand, der sehr dumm ist, merkt, er ist eigentlich doch gar nicht so dumm und entwickelt sich dann. So,
oder
auch Legally Blonde. Fängt ja auch an, sie zu schätzen. Ne? Also auch Josh merkt ja irgendwann, okay, so scheiße ist sie gar nicht. Und,
und sie wiederum aber lässt sie eben mehr auf Josh ein.
Genau, richtig. Ja.
Genau. dürfen nicht verraten.
Nein, die verraten
nicht. Ja, also ich bin so ein bisschen vorsichtig, gerade darauf zu tief einzugehen, weil man natürlich dann auch so ein bisschen das Ende spoilert.
Ja, das stimmt.
Ich finde es halt viel, viel spannender, diese ganzen Details zu beobachten. Und auch, wir reden hier die ganze Zeit über einen Einhornstift, was für mich untrennbar mit dem Film verbunden ist, was dann in Legally Blonde auch wieder aufgegriffen wird, ist einfach ihr Stift mit dem Puschel am Ende. Dieser Puschelstift, also Alicia Silverstone mit diesem Puschelstift, ist für mich einfach so ein ganz, ganz typisches 90er-Jahre-Bild und so ein Bild von jemandem, der eigentlich sehr, sehr oberflächlich ist, aber sich halt die Mühe macht, einen Stift in die Hand zu nehmen und Dinge aufzuschreiben. Und das allein ist ja schon so ein super witziger und krasser Widerspruch, dass du halt sagst, okay, da ist jemand, der hat jetzt halt ein Werkzeug, das ist offensichtlich irgendwie nicht sophisticated, aber das, was er mit dem Werkzeug macht, ist eigentlich total richtig. Und das ist so ein, ja, eigentlich ist das so ein Sinnbild oder so eine Metapher für den Charakter an sich.
Darf ich kurz einhaken?
Unbedingt.
Ich glaube, damals vor 25 Jahren in der Schule hast du nicht über den Stift und Alicia Silverstone gesprochen, sondern über Alicia Silverstone und den Schlüpfer und ihre Schlüpferszene. Darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen damals.
Haben wir? Beschreib mal unseren Zuhörern die Schlüpferszene.
Nein, die darf jeder sich selber.
So gemein, so viel Teaser.
Tatsächlich, so berauschend ist sie gar nicht, aber damals für ein nicht, damals hatten wir, glaube ich, niemand Internet, 95, 96. Wer hatte damals schon
auch Internet? Heißt 11.
Ja, genau. Aber heute haben wir schon 6-jährige Kinder.
Jedenfalls
war eine Szene, in der eine Frau im Schlüpfer war, schon sehr ereignisreich, möchte man behaupten. Ich wollte das als Witz. Ja, okay, das hat nicht funktioniert.
Nein, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, dass du das anbringst.
Aber es war so lustig. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir uns alle Jungs darüber unterhalten haben, die diesen Film gesehen haben, weil er 20.15 Uhr irgendwo bei RTL Pro7 Sat.1 lief und sich am Montag darüber unterhalten wurde, was am Freitag im Programm war, was fast jeder geguckt hat. Und darüber hat man gesehen, oh, was im Schlüpfer, oh, das war ja toll und so. Na, war ja süß, war ja hübsch. Naja, das hatten wir, glaube ich, nicht gesagt. Wir haben andere Wörter benutzt, aber in dem Dreh.
Na gut.
Naja.
Hast aber du dich nie über die Schlüpfer-Szene unterhalten, Anja, damals?
Hab ich nicht.
Schlüpfer ist auf jeden Fall ein sehr guter Segway zu unserer Rubrik, denn wir haben ja noch eine Rubrik.
Oh ja, wir haben noch unsere Rubrik.
Ja.
Wem steht der Schlüpfer am besten?
Unsere Rubrik heute. Anja, wie heißt unsere Rubrik?
Naja, weil wir uns ja unseren Sexiest Man Alive ehren wollen und darüber noch ein bisschen sprechen wollen, haben wir gedacht, wir suchen uns mal von allen Sexiest Man Alive unsere Sexiest Man Alive aus. Was meinst du, Johannes?
Unbedingt. Unsere Top 3.
Wir sind ja beide heterosexuell, aber ich weiß ja auch, du bist einer guten Bromance oder einem guten Man-Crush.
Ich mag schöne nicht Menschen und da ist es mir ganz egal, wie sie sich identifizieren.
Ja.
Die finde ich dann auf jeden Fall heiß. Wer ist denn deine Top 3 der Sexiest Man Alive?
Also aus der Liste der Sexiest Man Alive fange ich an mit George Clooney.
Ja.
Weil Clooney ist, glaube ich, der Einzige, der 3-mal Sexiest Man Alive geworden ist.
3-mal?
Ich glaube.
Krass.
Und der war schon wirklich, also gut, der ist jetzt auch 60, ne? Aber der war schon echt hot. Und auf jeden Fall auch immer irgendwie classy und charmant und ein guter. Und ich fand ihn schon ganz gut.
Ja, da kann man nichts gegen sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die Übung falsch gemacht. Ich habe mir nämlich nicht die Liste angeguckt. Ich habe einfach in meinen Kopf geguckt und gesagt, welche Männer finde ich denn besonders sexy?
Ach, Johannes.
Ja, aber das ich
da finde, hätte ich jetzt dann aber auch jemand anders genommen.
Ja, das kannst du nächstes Mal machen. Nächstes Mal reden wir darüber, wen du sonst noch so sexy findest.
Oh, okay.
Okay, also vielleicht
werden wir sowieso auf meiner Sexy-Liste.
Vielleicht sind die ja sowieso auf der Liste. Auf meiner Nummer 3 ist Brad Pitt. Und ich Find Brad Pitt
auch schon zweimal Sexiest Man Alive.
Ja, siehst du, dann war der auf jeden Fall okay. Auf der Liste.
Und ich glaube, die anderen beiden von deiner Liste kenne ich auch und die sind auch beide auf der Liste. Cool. Also warten's mal.
Ja, perfekt. Dann schneiden wir das einfach raus an der Stelle und die sind auf jeden Fall mit auf der Liste. Brad Pitt deswegen Sexiest Man Alive. Ich weiß, Brad Pitt in den letzten Jahren hat so das ein oder andere Problem. Was ich an Brad Pitt, aber zu der Zeit, wo er noch quasi unentdeckter Alkoholiker war, sagen wir es mal einfach so hart wie es ist, war es, dass das einfach diese Mischung aus sich bewusst sein, dass er extrem gut aussieht, dass er sehr, sehr jovial und cool ist, gleichzeitig mit so einem Augenzwinkern, so einer Ironie, das zu verbinden und Brad Pitt zuzugucken bei dem, was er macht, macht immer irgendwie Spaß, man findet es immer irgendwie witzig, immer irgendwie cool und er sieht extrem gut aus dabei.
Ich finde Brad Pitt erst seit ein paar Jahren irgendwie sexy.
Echt, ja. Also ich fand
den früher nie so geil.
Also ich fand ihn seit Interview mit einem Vampir, fand ich ihn sehr, sehr cool und auch sehr sexy. Und es ist dann eher später so, habe ich dann gemerkt, ja gut, der hat jetzt zum Beispiel mit Plan B Entertainment, hat er sich auch so ein Konstrukt geschaffen, wo er dann einfach sich selbst ins Rampenlicht stellt, unabhängig von Handlungen. Also so, für alle, die es nicht wissen, Brad Pitt hat eine Produktionsfirma, die heißt Plan B Entertainment oder Plan B Entertainment. Produzieren unter anderem so Filme wie World War Z oder 12 Years a Slave, wo er als der einzige weiße Darsteller, der irgendwie kein Arschloch ist, rausgeht. Ein Film, der fast 3 Stunden geht und nach 2 Stunden kommt Brad Pitt und ist der einzige, der irgendwie kein Arschloch ist. World War Z nimmt er eine Romanvorlage, die eigentlich extrem cool ist und macht daraus so eine Art James Bond mit ihm in der Hauptrolle. Der eben die Zombie-Apokalypse im Alleingang löst. Warum auch nicht? So, aber ja, trotzdem meine Nummer 3. Wer ist deine Nummer 2?
Ich bin mir bei der Reihenfolge unsicher. Ich glaube. Okay, Jude Law.
Ja.
Jude Law war zu der Zeit, ist 2004 Sexiest Man Alive gewesen. Da fand ich ihn noch gar nicht so toll. Bei mir müssen Männer irgendwie irgendwann mal Bartwuchs kriegen, damit was geht. Das setzte dann bei ihm irgendwie ein paar Jahre später ein, dass ich ihn irgendwie ein bisschen heiß fand. Das fing dann an mit, was war Sherlock Holmes gab dann. Das war mit Robert Downey Jr. zusammen. Das war auch, da hat irgendwie jemand auf meine Gebete gehört, glaube ich, bei dem Film. War ich sehr dankbar. Und Jude Law ist auch einfach, der wird ja immer so als Womanizer verschrien, aber der hat in seiner Karriere genau eine einzige Rom-Com gemacht und das war Liebe braucht keine Ferien und alles andere waren eigentlich wirklich keine schlechten Filme, auch mit guten Regisseuren, Anthony Minghella und so, und hat auch immer irgendwie so eine Tiefe, kommt ja auch vom Theater und der sieht einfach unfassbar gut aus und in den letzten Jahren hat er auch echt nochmal ganz schön an Muskelmasse zugelegt, teilweise ein bisschen viel, aber zwischendurch ist das echt ganz gut.
Ja.
Also, und immer einen guten Ton und ein hübsches Lächeln und richtig schöne Augen und eine tolle Stimme, sehr schöne Stimme. Ich finde ihn echt hot.
Das ist er auf jeden Fall.
Ach, deswegen hast du immer die Hand in der Hose, wenn wir uns Sherlock Holmes angucken. Mhm. Achso, ja. Okay.
Johannes, deine Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist John Hamm. John Hamm, bekannt aus Mad Men, als Don Draper oder natürlich auch aus diversen Filmen. Finde ich eigentlich, also ich habe Mad Men geliebt, gebinged und wirklich bis zum Ende geschaut, mehrmals sogar. Aber so richtig cool und witzig und auch sexy fand ich ihn dann eigentlich erst später. Ich glaube, ab dem Lonely Island Musikvideo Chironi, wo er mit Rihanna spielt.
Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Aha, aber John Hamm wurde ja dann irgendwann richtig lustig.
Ja, und das ist mega cool, weil er halt so ein sehr, sehr männlicher Mann ist, aber auch extrem witzig.
Hat er nicht auch ein riesen Glied?
Wahrscheinlich.
In irgendeinem Film wurde sich doch stundenlang über John Hamms Riesen.
Ich glaube, in Keeping Up with the Joneses, wenn ich mich nicht irre.
Ja?
Ja.
Auch großartig in Baby Driver fand ich nicht so gut, aber also er hat halt so einen Standard-Tod leider. Ja, ein Baby Driver, aber gut. Oder auch so ein bisschen so eine Standardrolle. Auf jeden Fall meine Nummer 2, John Hamm. Wer ist bei dir auf der 1?
Kontroverse Entscheidung, glaube ich, in diesen Zeiten. Aber er ist schon so lange in meinem Herzen.
Harvey Weinstein!
Nein, Johnny Depp.
Oh ja, doch. Doch
Johnny Depp hat echt schlimme Jahre hinter sich. Wer da jetzt an was schuld ist, weiß ich nicht. Aber Johnny Depp ist für mich oder war jahrelang für mich der schönste Mann der Welt. Und ich trage ihn weiter in meinem Herzen. Und erinnere mich an die Zeit, wo meine Eltern damals noch Sky hatten. Und immer, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin, nachmittags irgendwo Schokolade lief und ich diesen Film irgendwie teilweise fast jeden Tag geguckt habe, weil das wirklich eine seiner schönsten Rollen. Also natürlich Jack Sparrow und so, aber in Schokolade ist er wirklich unfassbar sexy.
Und oh ja.
Dann ist er auch als Jack Sparrow ziemlich hot und als... Wo war er der... Was war der andere Tim Burton-Film, wo er den...
Edward mit den Sternen.
Nee, der nicht.
Sweeney Todd.
Sweeney Todd. Der war auch mega. Das war auch richtig hot. Und ich träume immer noch davon, dass er sich irgendwann besinnt und wieder zu sich kommt und wieder mit Winona zusammenkommt. Weil die beiden sind für mich immer noch das schönste Paar der Menschheitsgeschichte.
Das wäre witzig.
Das ist wirklich ein ganz großer Traum von mir. Und ja, er ist jetzt irgendwie alt und aufgedunsen und hat Scheiße gebaut. Aber ich trage ihn wirklich noch sehr in meinem Herzen.
Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren in L.A. war und dir direkt als erstes geschrieben habe, hey, ich kann von meinem Hotelzimmer aus auf Johnny Depps Penthouse gucken.
Hat er das eigentlich mittlerweile verkauft gekriegt? Glaub, das wollte er doch verkaufen, weil er so viele Schulden hat.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er da auch gar nicht mehr drin gewohnt. Aber es ist ein sehr ikonisches Penthouse. Also,
das stimmt.
Wer das schon mal irgendwie gesehen, gehört hat, er hat in Downtown Los Angeles am Broadway halt auf so einem historischen Art Deco-Gebäude, was irgendwie so eine blaue Spitze hat und so eine große Turmuhr und so, hat er so ein dreistöckiges Penthouse mit 4 Weinkellern wahrscheinlich, keine Ahnung, und einer riesengroßen Dachterrasse, wo man sich jeden Abend sehr gut mit Rotwein besaufen kann. Also
ich glaube, 4 Weinkeller reichen.
wer weiß. Aber sehr, sehr gute Nummer 1, Johnny Depp. Bei mir auf der 1.
Super Sexy Man,
Ryan Phillip.
Was?
Ja.
Ich hätte jetzt mit dem anderen Ryan gerechnet, ehrlich gesagt.
Mit Ryan Gosling?
Nein, mit Ryan Reynolds habe ich gedacht.
Ryan Reynolds ist auch cool. Ja, Ryan Reynolds finde ich witzig, macht mir viel Spaß. Aber Ryan Phillip ist tatsächlich jemand, den ich in den End-90ern und frühen 2000ern auch krass ikonisiert habe. Vor allem durch den Film Cruel Intentions. Ich fand seinen Style mega cool. Ich fand den total cool. Ich wollte auch so Löckchen haben und sowas. Fand ich mega geil alles damals. Der hat jetzt aktuell so eine Sniper-Serie irgendwie, die ich mir auch mal angeschaut habe. Ist okay, kann man machen, aber fand ich vor allem damals gerade großartiger Schauspieler und sehr, sehr hotter Typ.
Interessant. Ja, an dem Körper habe ich nie irgendwas gefunden, tatsächlich.
Schade. Aber du bist ja auch nicht Reese Witherspoon.
Ich bin auch nicht Reese Witherspoon. Ja, ist richtig.
Ja.
Und so wären wir uns wenigstens nicht ins Gehege gekommen.
Das stimmt. Oder du bist auch nicht ich. Und, ja.
Stimmt, ja. Sexy Man. Ja, Sexy Mensch, Man. Dann hätte ich meine Wahl, glaube ich, ein bisschen anders getroffen, wenn wir jetzt nicht die Liste gemacht hätten. Oder gesagt hätten.
Da freuen wir uns auf jeden Fall aufs nächstes Mal drauf. Was sind deine...
Darf ich nochmal andere Sexy Man machen?
Ja, unbedingt.
Okay, cool.
Wir können auch nur einen Sexy Man Podcast machen. Finde ich auch gut.
Nein, ich bekomme bestimmt noch Gelegenheit, das nochmal an anderer Stelle auszuführen.
Auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall an dieser Stelle mit Super, dem Filmpodcast. Wir haben heute über Clueless gesprochen und über Teenie-Filme oder Highschool-Filme aus den 90er Jahren. Ich würde sagen, jetzt trinken wir auch noch ein Bier, oder?
Jetzt trinken wir noch ein paar richtige Bier. Von dem Corona wird er mir... Naja, muss ja nicht immer sein, Corona, ne?
Ich habe also vom Post-Corona,
Post-Corona ich hoffentlich bald. Und jetzt trinken wir mal ordentliche Bier. Was gibt's? Natürlich...
Gutes tschechisches Bier.
Gutes tschechisches Bier. Das ist immer noch der All-Time-Favorite.
Damit danken wir euch, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt, uns zugehört habt, durchgehalten habt und folgt uns auf, was war unser Instagram-Handle? @dersuperpodcast. Ich hoffe, der ist noch nicht vergeben. Wir müssen den erst noch registrieren. Und wir hören uns das nächste Mal. Was ist unser nächster Film?
Das müssen wir noch ausdiskutieren.
Der berühmte Film, das müssen wir noch ausdiskutieren, aus dem Jahre 1988 mit Robert Downey Jr. Und ihr kennt ihn, das müssen wir noch ausdiskutieren. Freut euch auf nächstes Mal, wenn es wieder heißt Super, der Filmpodcast. Prost!
Ich würde gerne mal mit Henry Cavill kuscheln.